wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissell Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland.
Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und wir haben die nächste WM-Ausgabe, in der wir ein bisschen ausführlicher über die deutsche Nationalmannschaft sprechen wollen und natürlich auch über das anstehende Spiel gegen die Schweiz. Spicoli, der Klassiker. Und mit dabei, frisch aus der Sauna, Bernd Schwierigerath. Servus, grüß dich.
Er ist noch in der Sauna.
In der Sauna.
Kein Video. Schade für euch alle, dass es kein Video von
deswegen hast du die Kamera aus.
Ja. Schade. Ja, ist, nee, ich muss so einen Aufguss machen. Das Problem ist, dass sie beschlägt.
Okay. Also. Oh, jetzt sehe ich. Lass mal weiter, dass es beschlägt. Okay,
es dampft.
Wunderbar. Aus Finnland, aus Helsinki, Bernd Schwickerath. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, Deutschland steht also jetzt vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz. Wir sprechen am Montag in der Früh. Da ist der Sieg gegen Kasachstan, das 5:4, oh, keine 24 Stunden alt. Was ist so dein grundsätzliches Fazit schon jetzt? Weil Deutschland hat sich ja fürs Viertelfinale qualifiziert, hat die letzten Spiele, seit wir gesprochen haben, deutlich gewonnen gegen Italien 9:4 und jetzt auch gegen Kasachstan 5:4. Sprich, also 5 Siege hintereinander nach der Auftaktniederlage gegen Kanada. Und die große Frage, jetzt auch nach den 4 Gegentoren, jeweils gegen Kasachstan und gegen davor Italien, Glas halb voll oder Glas halb leer? Oder willst du dich zum Glas noch gar nicht äußern, bis sie gegen die Schweiz gespielt haben?
Ja, nicht zum abschließenden Glas, aber an so einem Abend trinkt man ja mehr als eins. Deswegen kann man ja schon mal so, über so ein Zwischenglas reden. Und ich finde, das ist deutlich halb voller als halb leerer, wenn das jetzt irgendwie andersweise Sinn ergeben hat. Nee, absolut. Also 5 Siege ist ja historisch. Eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat noch nie 5 Siege in Folge bei einem Turnier geholt. Und das ist ja schon mal echt spektakulär. Jetzt muss man das natürlich einordnen. Hatten wir ja vorher schon gesagt, es ist nicht die allerschwierigste Gruppe. Das sagen die Spieler übrigens auch selbst. Also Moritz Seider hat zum Beispiel gesagt, in der anderen Gruppe wird es vielleicht anders aussehen. Aber trotzdem ist gut. Was natürlich nicht heißt, dass alles perfekt klappt. Also du hast ja gerade schon die Ergebnisse gesagt. Ich finde, gegen Italien und Kasachstan insgesamt 8 Tore zu kassieren, ist einfach zu viel. Was aber dann wiederum positiv ist, du gewinnst die Spiele trotzdem halbwegs entspannt. Also die haben da nicht irgendwie mit 100%igem Super-Einsatz gespielt, wie das wahrscheinlich Dienstag gegen die Schweiz sein wird. Trotzdem gewinnen sie ihre Spiele und das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, und unterm Strich geht es ja auch darum, ins Viertelfinale einzuziehen, eine möglichst gute Platzierung zu haben. Eine recht komische Konstellation jetzt, ne? Wenn jetzt Deutschland gegen die Schweiz gewinnt und Kanada gewinnt auch noch die abschließenden Spiele, dann haben wir 3 Mannschaften mit 18 Punkten, dann gibt es so einen Dreiervergleich. Ja. Dann ist die Frage, wie geht das Spiel eben Deutschland gegen die Schweiz aus? Da sieht es jetzt für die Schweizer ganz gut aus, weil sie eben Kanada 6:3 geschlagen haben. Also ist noch alles möglich für die deutsche Mannschaft. Es ist sogar vor dem letzten Spieltag der Gruppensieg möglich und das ist ja dann auch schon herausragend. Ja? Das hat man auch nicht so oft im deutschen Eishockey.
Absolut. Also du sagst richtig, wenn du diese, nehmen wir mal an, Deutschland schlägt die Schweiz, dann hast du ja eine Dreier-Tabelle, in der alle 3 Mannschaften jeweils 3 Punkte haben. Aktuell hat die Schweiz plus 3 Tore. Deutschland hat -2, Kanada auch -1, weil sie gegen Deutschland mit 2 Toren gewonnen haben, aber gegen die Schweiz mit 3 verloren haben. Was also bedeutet, Deutschland muss mit 3 Toren Abstand gewinnen gegen die Schweiz, um Gruppensieger zu werden.
Ja, genau. Und dann ist es tatsächlich so, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es wird diese Dreiergruppe eben gebildet aus den 3 Mannschaften den direkten Vergleich aus den 3 Mannschaften gibt es so lange, bis eine Mannschaft da am besten ist. Und dann wäre natürlich, wenn die Schweiz da besser wäre als Deutschland, dann wird es für Deutschland den direkten Vergleich gegen Kanada, also nur noch den 1:1 Vergleich geben und den haben sie verloren. Also sie können dann auch wieder auf den 3. Tabellenplatz genau. Zurückrutschen in diesem Dreiervergleich. Aber erstmal jetzt das Spiel gegen Schweiz, das ansteht, auf das wir schauen wollen und natürlich auch zurückschauen wollen auf das Spiel gegen Kasachstan. Du hast wieder zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in Helsinki gesprochen, mit Toni Söderholm, mit Leon Gawanke, mit Moritz Seider und auch nach dem Spiel der Schweizer gegen Kanada, diesem tollen 6:3 der Schweiz, mit Timo Meier und hast die Töne auch wieder mitgebracht.
Wo wir genau 4:2 Tor geschossen haben, da muss man noch einfach intensiv in das Spiel bleiben und noch diese Privilegien mit dem Überzahlspiel sehen und das ausnutzen. Aber ich glaube, die Spieler wissen auch und Trainer wissen, dass wir können viel besser spielen. Wichtig ist, dass wir sammeln Selbstvertrauen vom Sieger. Die kommen auch nicht umsonst.
Toni Söderholm, nach dem Sieg gegen Kasachstan, jetzt angesprochen, 4-2 ja geführt, diese Führung wieder hergegeben. Kasachstan hat nochmal ausgeglichen auf 4-4, muss man sagen. Deutschland war hinten 0-1 und 1-2, da jeweils wieder ausgeglichen, das ist die richtige Reaktion. Das heißt so ein, ja, ein bisschen hin und her in dieser Partie, vielleicht ein bisschen zu viel hin und her, hat man auch ein bisschen rausgehört bei Toni Söderholm.
Ja, und es hat sich ein bisschen durchgezogen von dem Spiel davor. Du hast ja gegen Italien 8-1 geführt und dann auch noch Tore kassiert, weil dann, es ist, glaube ich, einfach menschlich, dass du irgendwie so eine Rille rausnimmst. Und das hast du jetzt beim Kasachstan-Spiel gesehen, dass die am Anfang gar nicht so richtig drin waren. Also die ersten 10 Minuten waren wirklich nicht gut. Dann haben sie aufgedreht, sind in Führung gegangen, waren dann anfangs zweites Drittel auch nach wie vor gut, haben das 4-2 geschossen durch Reichel, hätten dann eine Chance zum 5-2. Und dann fällt dieses 4-3 und dann ist alles wieder gekippt. Und erst, ich würde sagen, im letzten Drittel haben sie dann erst wieder so richtig das gespielt, was sie wollten. Am Ende wurde es ja noch ein bisschen spannend, aber dann hat auch Strahlmeier, der vorher nicht bei jedem Gegentor so gut aussah, hat dann wirklich ein gutes Saves gehabt, hat viel so verdeckte Schüsse so ohne Rebound gehalten, hat noch ein 1-0 gehalten. Dann am Ende schmeißt sich Moritz Seider noch in so einen Schlagschuss rein. Und dann, ich glaube, das war ein gutes Gefühl, um rauszukommen. Bei Italien war es ja genau andersrum. Ne? Da warst du die ganze Zeit gut und hattest dann eigentlich so ein schlechtes Gefühl am Ende, weil du die ganzen Tore noch kassiert hast, sogar eins, glaube ich, in den letzten 20 Sekunden. Und jetzt Kasachstan war genau anders. Ne? Es bist halt, am Ende warst du nochmal voll da und bist dann gut rausgegangen aus dem Spiel. Ja.
Eine Rille rausnehmen, das muss ich mir merken. Ja, in Bayern würde man sagen, wo man Mountainbike fährt, vielleicht Rützel rausnehmen, ja, vom Mountainbike, aber Rille rausnehmen. Weißt du, wo es herkommt? Oder
ist jetzt aber, keine Ahnung, es ist bei uns im Rheinland ein völlig gängiger Spruch.
Sagt man so. Aber das ist ja auch so, muss man sagen, bis jetzt in den bisherigen Spielen ja bei Deutschland sogar so, dass die auch rotieren. Ne? Also jetzt hat Strahlmeier gespielt, also er hat alle drei Goalies schon eingesetzt. Grubauer, Niederberger und Strahlmeier. Er hat mal Plachter jetzt zuletzt eine Pause gegeben, hat auch die Reihen so ein bisschen umgestellt, ein bisschen was probiert. Also es ist so eine Mischung aus, klar, wir wollen das gute Ergebnis, wir wollen möglichst weit hoch in der Tabelle, aber wir geben auch mal dem Spieler die Möglichkeit, ein bisschen durchzuschnaufen, vielleicht mal so ein kleines Bewegchen auszukurieren und wir schauen noch, wer am besten zueinander passt. Vor allem in der Offensive hatten wir jetzt gegen Kasachstan eben auch wieder die Berliner Reihe mit Nöbels, mit Reichel und mit Föderl vereint und so weiter und so fort. Also schon so, ja, ist auch schwierig, glaube ich, da die Mischung zu finden aus, wir wollen jedes Spiel gewinnen und möglichst gut abschneiden und wir schauen dann noch, was dann für die Schweiz und vor allem fürs Viertelfinale das ideale Lineup ist.
Ja, und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch gut, dass du jedem Spieler auch irgendwie mal ein paar Minuten gibst, weil es gibt ja sonst auch welche, es gibt ja auch in anderen Sportarten, wo weniger gewechselt wird, die sind dann hier mit Vorbereitung 3-4 Wochen dabei und sehen nicht eine Minute Eis. Ne? Also klar kann man immer sagen, man ist trotzdem Teil des Teams und im Training ist man auch wichtig und sowas. Das stimmt wahrscheinlich alles auch, aber andererseits, glaube ich, für so einen Spieler, der hier wirklich Hotel, Halle, Hotel, Halle, Hotel, Halle und immer wieder bei allem dabei ist, aber wenn es dann darauf ankommt, bei den Spielen immer nur auf der Tribüne sitzt, ich glaube, das kann irgendwann auch schon ein bisschen frustrieren. Deshalb fand ich es einen guten Move von Söderholm, dass der jetzt jedem Spieler auch mal Einsatzzeit gegeben hat.
Ich glaube, wir haben manchmal einfach zu verspielt mit der Scheibe aufgetreten oder sind zu verspielt mit der Scheibe aufgetreten. Wenn wir klare Entscheidungen treffen, ich glaube, dann kann jeder daraus schlussfolgern, wo die Scheibe hingeht. Und dann sind wir, glaube ich, sehr, sehr schwer zu schlagen und zu knacken. Und da müssen wir einfach ein bisschen konsequenter werden. Ich glaube, wir haben öfter mal versucht, nochmal einen Reverse, nochmal einen Verteidiger zu Verteidiger. Und das geht dann irgendwann gegen gute Mannschaften nicht mehr, die hungrig darauf sind, die Scheibe wieder zu holen.
Moritz Seider im Scrum nach dem Spiel gegen Kasachstan. Das ist dann jetzt schon ein bisschen die Analyse und immer das ewige Thema. Ne? Scheibe natürlich kontrollieren, Scheibe halten, mit der Scheibe auch dominieren. In den richtigen Momenten, wie Seider aber auch sagt, vielleicht einmal direkt dann nach vorne spielen. Und dieser Reverse, den er angesprochen hat, also zum Verteidiger rüber, ja, vom Druck weg, das spielt Deutschland sehr, sehr gerne. Also ein Verteidiger fährt zum Beispiel Seider auf die rechte Seite, kriegt Druck und spielt dann mit der Rückhand die Bande entlang auf Moritz Müller, auf seinen Mann, auf seinen Teamkollegen in der Defensive und der Vorchecker des Gegners ist dann erstmal raus, aber dann ist halt auch das Tempo raus bei Deutschland und dann kommt der nächste Vorchecker und so weiter. Also da die Balance zu finden, denke ich auch ganz, ganz wichtig, vor allem gegen eine temporeiche Mannschaft wie die Schweiz.
Genau, und die kommen nämlich echt richtig mit Tempo und da willst du dir, ich keine Puckverluste, also ich meine, blöde Phrase, man will sich nie Puckverluste gönnen, aber bei der Schweiz kann es richtig teuer werden. Und ja, ich finde es ja grundsätzlich, also ich stehe ja auf Puckbesitz, ich finde es grundsätzlich gut, dass man nicht nur irgendwie sich in den letzten Meter über die Mittellinie kämpft und das Ding tief spielt. Ich finde das schön, dass sie sagen, nee, wenn wir vorne nichts haben, spielen wir hinten rum, wir behalten den Puck. Gegen die Schweiz wird man wahrscheinlich häufiger mal gezwungen sein, eine Art Befreiungsschlag zu machen.
Ewig junges Duell gegen die Schweiz jetzt also im letzten Gruppenspiel. Wir erinnern uns, letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Riga, Später Ausgleich von Leon Gawanke, 44 Sekunden Verschluss, dann der Nöbels-Penalty, als Nöbi das da mitgenommen hat und Deutschland gewinnt mit 3:2 nach Penaltyschießen. Davor ein sehr wichtiges Duell 2018 bei den Olympischen Spielen, als Deutschland Silber geholt hat, auf dem Weg dahin in der Quali-Runde 2:1 nach Verlängerung, auch da ein enges Spiel. Im gleichen Jahr bei der Weltmeisterschaft 2018 hat die Schweiz Silber geholt und war ganz nah dran, am WM-Sieger sogar im Finale 2:3 nach Penaltyschießen gegen Schweden verloren. Zweimal geführt, ich erinnere mich noch an diese Riesenchance von Fiala in der Verlängerung. Also da war der WM-Titel einfach drin für die Schweiz und wir wissen, das ist normalerweise immer ein 50-50-Duell. Aber die Schweiz sieht bei dieser Weltmeisterschaft wirklich sehr, sehr gut aus.
Es ist ein sehr temporeiches Mannschaft, zusammenspielt. Die sind, glaube ich, bis jetzt im Turnier auf alle Fälle eine von den stärksten Mannschaften. Das hat man in jedem Spiel fast gesehen. Technisch gute Spieler, top besetzt. Und haben auch ihre Spielweise so langsam ein bisschen, weiterentwickelt. Und da ist viel Spielfreude, was die tun. Aber das haben wir auch.
Das finde ich so geil von Söderholm immer. So klar, den Gegner loben, aber dann hinten raus so, ja, aber wir können auch was. Und das gefällt mir auch. Aber dieses Tempo, das du angesprochen hast, natürlich auch Spielwitz, Spielfreude. Gerade in diesem Spiel gegen Kanada, 6:3 die Kanadier geschlagen waren, war wahrscheinlich das geilste Spiel bis jetzt bei diesem Turnier, oder? Weil auch so viel Offensive dabei war, 9 Tore.
Ja, es hat so von der ganzen Atmosphäre her gestimmt. Also es war ja am Samstag, das heißt natürlich, es gibt ja manche Fangruppen, die kommen dann nur für ein Wochenende zu so einem Turnier und suchen sich dann natürlich, ne, logischerweise irgendwie die besten Spiele aus. Und das war wirklich krass am Samstag hier. Also es war ein Schweizer Heimspiel. Diese Halle ist ja nicht sonderlich groß. Sie ist zwar schön, aber nicht sonderlich groß. Und es waren irgendwie 5.500 Leute in der Halle und davon waren locker 4.000 aus der Schweiz. Also locker. Die ganze Halle war rot. Also klar, die rote Sitze, aber überall, wo auch Leute waren, die hatten alle irgendwas Rotes an. Und dann hat die Schweiz ja ganz früh in 5 Minuten Unterzahl gehabt. Und das war fast schon so eine Art Playoff-Atmosphäre. Also bei jedem Mal, wenn der Puck irgendwie über die blaue Linie gekämpft wurde, sind alle aufgesprungen und dann kontern die sogar noch zum 1-0, was dann aberkannt wurde von den Schiedsrichtern wegen Torhüterbehinderung. Aber trotzdem, das war halt also vom Spiel her, von der Atmosphäre her, von allem, das war wirklich ein überragendes Eishockeyspiel.
Beide Mannschaften waren, glaube ich, beeindruckend. Beide Mannschaften waren sehr gut fokussiert. Es war ein intensives Eishockeyspiel. Und aber ich glaube, das zeigt einfach uns auch, dass wir mit den zwei da oben sind. Und das bedeutet, dass diese Herren vieles richtig gemacht haben.
Also mit diesen Herren, das war dann nochmal ein Deuten von Toni Söderholm, glaube ich, in Richtung Kabine.
Genau, neben ihm stand Yasin Elissen, hat auf ihn gezeigt.
Ja, genau. Aber auch da wieder, ne? Also tolles Eishockeyspiel, sagt Toni Söderholm, aber hinten, wir sind mit denen auf Augenhöhe jetzt in der Tabelle, also wir halten da mit, haben zwar gegen Kanada verloren, aber haben jetzt noch die Möglichkeit auf diesen Dreiervergleich. Also da merkt man oder hört man, finde ich, schon raus, dass die deutsche Mannschaft jetzt auch in diesem letzten Gruppenspiel zeigen will, dass sie da mit dabei ist. Und das finde ich auch gut, dass sie das ausstrahlen.
Absolut. Ich meine, du kannst nachher immer noch sagen, die anderen waren besser, aber du stellst ja nicht vorher schon hin und sagst, oh, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie 0-6 oder 0-14 verlieren. Also ich finde das eine gute Einstellung. Klar kann man auch mal drüber streiten, ob manche vielleicht zu forsch sind mit ihren Ansagen, aber die sind ja auch nicht für die sachlichen Analysen zuständig. Die Einordnung machen wir. Die können aus ihrer Sicht gerne so auftreten.
Jetzt haben wir die beiden Spiele ja schon angesprochen. Bei der Weltmeisterschaft 2021 der Sieg für Deutschland, auch bei Olympia 2018 der Sieg für Deutschland. Bei der WM, als die Schweiz Silber geholt hat, hat man das Duell nicht gehabt. Ja, da war man nicht in der gleichen Gruppe und ist dann eben auch in der K.O.-Runde nicht aufeinander getroffen. Ist ja nicht immer gesichert.
Ja, weil Deutschland gar nicht in der K.O.-Runde war.
Genau, ja. Ist ja gar nicht gesichert, dass man eben bei einem Turnier immer gegeneinander spielt. Dieses Mal ist es wieder soweit. Aber dieser Rückblick auf die Erfolge, also jetzt letztes Jahr Deutschland natürlich WM-Vierter geworden und im Viertelfinale die Schweiz geschlagen und auf der anderen Seite von den Schweizern auf die WM 2018, ist immer die Frage, welche Rolle die spielen. Und wir hören dazu mal erst Toni Söderholm und dann Timo Meier, den Schweizer Stürmer.
Ich nehme jetzt ein paar Spiele jetzt zurück und sage, was haben die hier gemacht und was haben wir hier gemacht und wo stehen wir. Geschichte ist ein Teil von das Ganze, aber hat sehr wenig mit dem Spiel zu tun jetzt. Und ich glaube nicht auch nicht, dass wir müssen die Jungs jetzt motivieren mit, war das nicht so schön letztes Jahr, dass wir gewonnen haben. Das brauchen wir nicht.
Wir versuchen eine neue Geschichte zu schreiben. Natürlich sind das schöne Erinnerungen. Wir hatten dort ein gutes Gefühl. Wir haben einige Spieler, die dort dabei waren. aber jetzt auch neue Spieler. Wir versuchen natürlich, wie gesagt, eine neue Geschichte zu schreiben und nicht zu weit nach vorne zu schauen.
Also werden von beiden dann, ja, sie wissen, dass es diese Erfolge gab, aber es ist ja auch immer so, man blickt natürlich in die Historie zurück in dieses Duell. Aber klar, es geht jetzt um 2022 und dieses Spiel. Es gibt ein paar Spieler, die jeweils da bei diesen Erfolgen schon dabei sind, gewesen sind und natürlich sich auch erinnern, aber trotzdem ist ein neues Spiel.
Ja, na klar. Also eigentlich bedeutet das ja nie was. Man kennt ja auch so Sachen irgendwie, jetzt hat die Mannschaft irgendwie zum ersten Mal seit 1998 in München gewonnen oder sowas. Ne, das ist ja auch total egal, wie die, wie die dann 2003 gegen die gespielt haben. Das hat ja mit den aktuellen Mannschaften einfach gar nichts zu tun. Ich glaube trotzdem, dass es der deutschen Mannschaft was bringt. Also Söderholm wird nicht jetzt sich in die Kabine setzen und was komplettes Spiel zeigen von 2021 oder von 2018. Aber ich glaube trotzdem, dass es so einer Mannschaft in der Vorbereitung auf so ein Spiel hilft, wenn man nämlich sagen kann, ja, mag ja sein, dass die gerade noch beeindruckender sind als wir, gerade das Kanada-Spiel. Aber trotzdem, hör mal, ihr seht, wir können die schlagen. Wir waren schon mal in einer ähnlichen Situation und auch wenn das nicht die komplett gleichen Mannschaften sind, sie sind ja zumindest ähnlich. Es ist ja nicht so, als wären das völlig unterschiedliche Mannschaften. Ich glaube trotzdem, dass man dann sagt, wir haben es einmal geschafft, wir haben es zweimal geschafft, warum schaffen wir es nicht ein drittes Mal?
Du hast ja auch jeweils gefragt, ja, seid ihr jetzt in deren Köpfen drin? Das ist immer die Frage, ja, also dass man sich eben mit diesem Sieg auch in die Köpfe reingespielt hat vor einem Jahr. Und ich denke schon auch, dass es psychologisch, das wird jetzt im Vorfeld keiner sagen, aber psychologisch schon immer wichtig ist, hey, erinnert euch daran, wir haben die geschlagen, wir können die schlagen. Und die denken auch an uns, weil sie wissen, dass sie gegen uns verloren haben. Also das so ein bisschen kitzeln, vielleicht auch nicht zu viel, weil man ja auch auf beiden Seiten jetzt nicht irgendwie eine Arroganz ausstrahlen will. Also ganz, ganz schwierig finde ich die Vorbereitung dann auch auf dieses Spiel. Wie sehr du mit diesen letzten Duellen dann auch spielst, mit diesen Ergebnissen und mit dem psychologischen Faktor.
Ja, kommt doch auf welcher Seite du stehst, ne? Also die Schweizer werden das, glaube ich, nicht mehr groß thematisieren, außer sie sagen, so, jetzt sind wir mal dran. Ne? Aber ich glaube, die eine Seite sagt dann, hey, guck mal, wir haben es schon mal geschafft. Und die anderen sagen, ist doch egal, was damals war.
Ja, ich glaube, wir haben einen großen Stolz, die Schweiz zu repräsentieren. Wir sind ein Volk, das sehr stolz ist auf unser Land. Und ich glaube, darum auch, ja, ich denke auch, Coaching-Staff und alle top motiviert und es macht immer Spaß, hierher zu kommen. Natürlich nicht immer einfach nach einer langen Saison, aber man findet immer Energie, um das Land zu repräsentieren.
Timo Meier, über den Charakter der Schweizer Mannschaft und das Wort Stolz ist da auch gefallen, Bernd. Eine Mannschaft, bei der normalerweise dann auch schon viele kommen bei den Turnieren, auch die NHLer eben, da gehört Timo Meier mit dazu. Gut, jetzt ist leider, muss man sagen, Roman Josi nicht mit dabei, den hätte ich gern gesehen bei diesem Turnier. Das wäre auch noch einer, den sie hätten. Sie hätten noch einen Kevin Fiala, sie hätten noch einen Nino Niederreiter. Ja, die haben schon wirklich eine super Truppe jetzt schon da und hätten noch mal bessere Spieler. Was zeichnet aus deiner Sicht die Schweiz als Eishockey-Nation aus und dann auch diese Truppe, die jetzt bei der Weltmeisterschaft da ist?
Also ich glaube, es ist einfach die Breite, ne? Weil in der Spitze haben ja viele Nationen wirklich gute Leute. Also da muss sich auch Deutschland ja auch mittlerweile nicht mehr verstecken. Aber die Schweiz, finde ich, hat in den letzten Jahren eine Breite aufgebaut, die jetzt beeindruckend ist. Die sind jetzt mit 7 NHL-Spielern hier und sie hätten noch 6 andere. Also 13 NHL-Spieler und da reden wir ja eben nicht nur von Leuten, die dann mal 6-7 Spiele in der Saison machen dürfen oder 4 Minuten am Abend spielen, sondern über diverse Leistungsträger. Ich meine, du hast gerade schon welche aufgezählt, dann müssen wir natürlich noch über Timo Meier reden, der eine überragende Saison gespielt hat in San Jose, obwohl es da ja nicht so gut lief. Ja, und dadurch, dass sie natürlich auch wirklich eine gute Liga haben, kommen da auch Spieler aus der eigenen Liga, die auf dem Niveau einfach überhaupt nicht abfallen. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Die spielen hier mit 4 Reihen durch und alle haben Tempo, alle spielen nach vorne. Die sind jetzt nicht so die sonderlich körperlichsten, also die fangen jetzt nicht an, hier alles wegzumöbeln. Aber das haben sie auch gar nicht nötig, sondern die spielen einfach mit dem Puck nach vorne. Das fand ich auch schön gegen Kanada. Das habe ich zwischendurch zum Lars, vom SID, Lars Weiske, wir haben das Spiel zusammen geguckt und da haben wir beide zwischendurch auch so gesagt, krass, dass die Schweizer einfach überhaupt kein Außenseiter-Hockey spielt. Man hätte ja auch sagen können, gegen Kanada versuchen wir es mal ein bisschen auf Konter setzen. Überhaupt nicht. Die spielen einfach gegen jeden Gegner gleich. Die wollen den Puck haben, die rennen nach vorne, die gehen die Zweikämpfe, die haben Zug zum Tor. Und ja, ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Ne?
Ja, und wenn wir jetzt mal alle aufzählen, die bei Elite Prospects so ein ein kleines Symbol hinter dem Namen haben und das bedeutet, ein NHL-Club hat die Rechte an ihnen. Sie spielen entweder in der NHL oder sind eben gedraftet worden. In der Verteidigung Dejan Kukan, Janis Moser und Jonas Siegenthaler. Dazu Tobias Geiser, der aktuell in der AHL ist. Und dann im Sturm Fabrice Herzog, spielt zwar in der Schweiz, aber dem Toronto Maple Leafs Logo sehe ich da bei Elite Prospects. Also der ist ja verpflichtet worden von ihnen oder war da schon mal in der Organisation. Nico Hischia natürlich, Philipp Kurashev, Dennis Malgin, auch der spielt sich extrem in den Vordergrund jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. Timo Meier, logisch, und dann noch Pio Suter dazu, Red Wings jetzt und Calvin Türkauf, der allerdings auch in der National League spielt. Und das sind dann eben nur in Anführungsstrichen dann die, die eben schon mal NHL-Vergangenheit haben oder aktuell in der NHL sind. Die anderen habe ich noch aufgezählt, die noch eine Option wären. Dann hast du so erfahrene Leute wie Andres Ambühl, 120 Länderspiele gemacht bei der Weltmeisterschaft, nicht Länderspiele, sondern 120 WM-Spiele.
Und da muss ich kurz zwischengehen, das war ja so ein Rekordspiel gegen Kanada. Er hat ja, Udo Kiesling war es, glaube ich, ne?
Ja, genau. 119 war Udo Kiesling, genau. Und das 120. Genau.
Kiesling hatte über Jahre den Rekord für die meisten WM-Spiele. Und da gibt es dann wieder so schön, das ist ja manchmal sogar der Zufall. Sein letztes Turnier war auch in Finnland und sowas. Ne? Und jetzt kommt Ambühl da. Und die, kennt das ja, die Mannschaften stellen sich vor dem Spiel an der blauen Linie auf. Und dann gab es eine Ehrung. Und die Halle ist explodiert. Wirklich, die ganze Halle ist aufgesprungen wie bei einem Tor und hat Ambühl gefeiert. Es ist seine 17. WM. Das war überlegen, 17 Weltmeisterschaften. Und darf man nicht vergessen, eine ist ihm sogar noch genommen worden. Sogar noch die in der Heimat, 2020. Dann wäre es schon die 18. Dazu 5 Olympische Spiele. Also wirklich ein absoluter Führungsspieler, eine Legende des Schweizer Eishockeys. Und das hat dieses Spiel auch nochmal so angeheizt, weil klar, die ersten Minuten ist immer gute Stimmung in der Halle, aber das war halt so eine richtige Explosion, noch mal eine Minute vor dem ersten Bulli und dann war die Stimmung noch besser in der Halle. Also an dem Tag hat einfach alles gepasst, stimmungstechnisch.
38 Jahre alt, Andres Ambühl, und finde ich eher auch so ein, ja, einfach ein Eishockeyspieler, ja, eher zurückhaltender, kein Mann großer Worte, aber ich habe auf Twitter ein Interview mit ihm gesehen, Schweizer Fernsehen war das nach dem Spiel, da hat er auch um Worte gerungen und auch, ja, die Bedeutung von der Familie und wer alles was für ihn getan hat, also da hat man schon auch gesehen, dass es sehr emotional war für ihn und ich fand es auch einfach sensationell, auch gut gemacht, finde ich, diese Ehrung dann davor und dann vor diesem großen Spiel passt dann natürlich und dann brennen die Schweizer da so eine Partie ab, also da hat alles gestimmt.
Was ich aber ganz komisch fand, dass der dann nachher nicht zum Spieler des Spiels ernannt wurde. Also natürlich rein sportlich war er das nicht. Aber dadurch, dass ja die Trainer oder das Trainerteam immer selbst bestimmt, wer aus dem eigenen Team Spieler des Spiels ist, da hätte ich irgendwie gedacht, so als Hommage für den Rekord nimmt man einfach ihn. Ich habe dann, wenn die Halle nochmal explodiert, ich meine, so haben sie sich auch über den gefreut, der es war. Ich weiß glaube ich gar nicht mehr, wer es war. Ist ja auch egal. Aber das war so der einzige Punkt, wo ich so dachte, hä, komisch. Naja.
Großes Selbstvertrauen natürlich auch immer bei den Schweizern, das zeichnet sie aus bei Turnieren, aber dieses Selbstvertrauen, das hat Deutschland auch.
Ach, ich glaube, wir wollen Titel, also deshalb gebe ich da wenig drauf. Ich kümmere mich allgemein sehr, sehr wenig um andere Teams. Ich glaube, wir haben so viel Qualität in unserer Kabine, da brauchen wir nur links und rechts schauen und das ist sehr augenöffnend für uns selber.
Moritz Seider, nordamerikanisches Selbstvertrauen, eingedeutscht würde ich das mal nennen.
Exakt, ja, das war auch so mein Gedanke, das sind die gleichen Sätze, die man aus Nordamerika hört, nur übersetzt. Ne? Ja. Mit diesem nach links und rechts schauen und so. Ne? Ja,
genau. Geil. We have a lot of good guys in our room und so weiter. Ja, aber das finde ich halt auch gut, weil 8 Titel war die erste Antwort. Die Frage natürlich, dass die Schweizer da vom Titel sprechen. Und dann ist es einfach auch mal ein deutscher Nationalspieler, der während einer Weltmeisterschaft vom Titel spricht oder das zumindest als Ziel ausgibt. Und das finde ich auch wieder gut. Ja, also ich glaube, du musst vom Selbstvertrauen auch dahin. Diese Weltmeisterschaft kann jetzt auch am Donnerstag zu Ende sein mit einer Niederlage im Viertelfinale. Was ich dann ehrlich gesagt nicht hören will, ist, ja, war ein gutes Turnier, hey, gegen Kanada gut mitgehalten, gegen die Schweiz, keine Ahnung, wie das läuft. Ja. Dann zwischendrin die 5 Siege hintereinander. Ja, mein Gott, im Viertelfinale gegen Schweden, Finnland, wen auch immer, kannst du ausschalten. Nein, wenn du dann am Donnerstag rausgehst und hast so gespielt wie bis jetzt, dann musst du auch sagen, ne, das ist enttäuschend, wir wollten mindestens diese eine Runde weiter und um Medaillen spielen. Dass das nicht immer klappt und dass es gute Nationen gibt, jetzt vor allem in dieser anderen Gruppe, ist auch klar. Aber dieses Selbstvertrauen auszustrahlen und jetzt, während gespielt wird, das auch zu sagen, wie Söderholm, wir sind auch gut, wir sind da auch dabei, wir haben auch eine gute Truppe. Oder wie Seider, wir wollen den Titel. Finde ich gut, so muss es sein.
Ja, ich finde, es gibt aber beides. Ich finde, du kannst sagen, wir wollen den Titel, aber wenn es nicht klappt und du jetzt irgendwie nach großem Kampf 2-3 gegen Schweden verlierst, kannst du ja trotzdem sagen, wir haben ein gutes Turnier gespielt. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, aber also, ja, aber also dieses... Hat man das schon mal gehabt, dieses Selbstvertrauen jetzt auch wirklich so öffentlich dann während des Turniers vom Titel zu sprechen? Es gab natürlich die Mission Goldgruppe.
Vor dem Turnier,
ja, genau.
Wir wissen, wie es ausgegangen ist.
Ja, jetzt bei den letzten Olympischen Spielen. Aber da war Seider nicht dabei. Ja, also das ist vielleicht dann auch ganz gut. Dann kann er jetzt auch diesen Spruch bringen oder kann das Selbstvertrauen ausstrahlen. Das ist das Erste. Und zweitens, auch da muss ich sagen, auch mit diesem schlechten Turnier im Rücken mit den Olympischen Spielen zu sagen, wir sind jetzt hier, wir haben jetzt diese Truppe, wir wollen da eben so weit kommen, finde ich gut.
Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Kann man machen, auf jeden Fall. Ja,
sollte man machen. Oder Seider macht es halt einfach. Ne? Das ist das. Ja. Seider macht es halt einfach und strahlt auch, finde ich, dann bei diesen Aussagen das aus, was er auf dem Eis dann auch zeigt. Es gibt auch bei Moritz Seider Auf und Abs. Ne? Also, da sieht man jetzt auch, dass die Saison lang war und man erwartet vielleicht auch ein bisschen zu viel schon von diesem jungen Spieler.
Ich glaube, er selbst verlangt auch sehr viel von sich und macht auch manchmal ein bisschen viel. Also er hat sich hin und wieder mal ein bisschen selten von der Scheibe getrennt und er wollte dann unbedingt irgendwie mit dem Kopf durch die Wand und sowas und ist dann auch in Überzahl, habe ich 2 Minuten gar nicht runtergegangen. Vielleicht ist das alles taktische Vorgabe, weiß ich natürlich nicht. Aber also, nicht falsch verstehen, Moritz Seider spielt wirklich ein starkes Turnier, aber er ist noch nicht so dominant wie 2021, finde ich.
Deutschland gegen die Schweiz, Dienstag 11.20 Uhr, also bei dir ist es nicht 11.20 Uhr, bei dir ist es dann 12.20 Uhr, hast du auch den Vorteil, dass du eine Stunde weiter vorne bist, deswegen können absolut wir hier dafür in aller Herrgottsfrühe, also in deutscher Zeit, können wir aufzeichnen, ja, das ist ganz neues Feeling für mich, vom Gefühl her, vom Feeling her ein ganz neues Gefühl.
Ich habe schon überlegt, ob ich nach Asien ziehen soll, dann wird es noch entspannter für uns.
Genau, zieh nach Asien, um Eishockey zu sprechen, damit wir auch mal früher aufzeichnen können.
Dann machen wir mal easy, 15 Uhr.
Du hast gerade aufgestanden, du um 3 bei dir, ja genau, alles klar. Dienstag, 11.20 Uhr deutscher Zeit, das Duell gegen die Schweiz. Was erwartest du da für ein Spiel auch ja, von den Emotionen her? Also Eishockey-Spiel wird es auf jeden Fall, denke ich. Ja. Ist es so, kommt es an das ran, was Kanada und die Schweiz gezeigt haben? Jetzt auch von der Stimmung her ist es vielleicht nochmal krasser, weil eben ja, das auch das Nachbarschaftsduell ist?
Nee, glaube ich nicht, weil ich glaube, dass einfach weniger Publikum da sein wird. Weil, wie gesagt, gegen Kanada war es jetzt also voll, was am Wochenende war und bestimmt ein paar Leute einfach irgendwie aus der Schweiz einen schönen Wochenendtrip nach Helsinki gemacht haben und dachten, passt ja perfekt, wir sehen das Ambühl-Spiel, wir sehen das große Kanada-Spiel und machen uns ein Wochenende, wie gesagt, hier in Finnland. Am Sonntag jetzt bei Schweiz gegen Frankreich war die Halle schon deutlich leerer. Da waren immer noch viele Schweiz-Fans und sie haben mit Abstand hier die größte Fangruppe hier in Helsinki, viel mehr als Deutsche auch. Es waren dann schon wieder weniger und es kann natürlich sein, dass jetzt andere wieder dafür anreisen und vielleicht gesagt haben, ich fahre nur zu den entscheidenden Spielen, Deutschland plus K.O.-Phase. Vielleicht reisen da noch ein paar nach, aber wenn wir mal den gestrigen Tag als Maßstab nehmen, wird es auch voll werden in der Halle. Es wird Stimmung sein, aber nicht so explosiv elektrisierend, wie es jetzt am Samstag bei Schweiz-Kanada war.
Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Es geht noch um den Gruppensieg für die deutsche Mannschaft. Sie braucht dafür einen Sieg gegen die Schweiz, die bis jetzt alles gewonnen hat und jetzt auch nicht einen knappen Sieg, weil es möglicherweise dann noch einen Dreiervergleich gibt, wenn Kanada mitzieht. Natürlich, wenn Deutschland und die Schweiz punktgleich sind und Deutschland gewinnt das Duell, dann reicht dieser Sieg, egal wie er aussteht. Aber das ist alles Rechnerei. Geht's raus, Sports Eishockey am Dienstag Vormittag gegen die Schweiz. Ich habe echt Bock auf dieses Duell und Bernd, du sicherlich auch. Letztes Mal hast du erzählst von irgendwelchen Trikots und Dreiseitel, der da in Schaufenstern ist. Wie ist so das WM-Feeling mittlerweile in den letzten Tagen bei dir auch hochgestiegen? Auch da in Finnland, in diesem Eishockeyland?
Ja, habe ich selber gestern Abend mal drüber nachgedacht, als ich auf dem Weg nach Hause war. Also rund um die Halle spürt man es natürlich schon, weil das klassische Eishockey-WM ist, da sind Fans aus allen Ländern und es ist ja auch so, dass dann die slowakischen Fans sich dann auch Schweiz gegen Frankreich angucken. Ja, dann siehst du da so ein kleines Trüppchen von 30, 40 Slowakei-Fans oder sowas. Ne? Insgesamt finde ich es halt hier in Helsinki, ich war ja noch nicht in Tampere, finde ich es trotzdem so ein bisschen, na, es ist jetzt nicht, dass die ganze Stadt elektrisiert ist. Rund um die Halle merkst du es und du siehst dann auch mal in der Innenstadt in Kneipen, siehst dann auch mal eine Gruppe von 20 Schweizern, die das Bier in die Höhe hält und sowas. Und was natürlich ganz krass ist, dass hier überall Eishockey läuft. Ne? Also du hast wirklich, wir sind am Samstagabend, sind wir, glaube ich, durch die Gegend gelaufen, so in der City, wo die ganzen Kneipen sind, und da hast du in jedem Laden läuft Eishockey einfach. Also auch irgendein WM-Spiel läuft da. Und gestern Abend sind wir noch ein Bier trinken gegangen und dann lief dann erst, haben wir so die Ausläufer gesehen von der Meisterfeier von Manchester City in der englischen Premier League. Und als das vorbei war, zack, wird sofort umgeschaltet auf NHL. Ne? Also das sind ganz normale Kneipen und da läuft NHL. Ne? Also das ist halt Standard da in Finnland.
Wunderschön. Wunderschön. Jetzt hast du ein bisschen von der Stimmung her die Luft wieder rausgelassen. Pass auf, ich bringe sie wieder rein. Am Dienstag spielt Deutschland gegen die Schweiz. Es geht um den Gruppensieg und es geht natürlich in diesem Duell auch um die Ehre. Mit dabei in Helsinki, Bernd Schwickerath. Vielen Dank.
Ich danke, ne?
Und jetzt raus aus der Sauna. Ja,
ist so.
Dass du es da verbrennst.
Einen kleinen Aufguss und dann gucken wir mal. Ja.
Bissl Hockey. Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.